Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts CTO Need to Know. Mein Name ist Jill Breed, und ich freue mich heute über zwei kleine Premieren sozusagen. Die eine Premiere ist, dass wir heute mal auf unserem Gaststuhl einen InnoQ-Kollegen sitzen haben. Wer das ist, wird er uns gleich verraten. Und das zweite ist, dass wir eine sogenannte Impulsfolge mit euch heute vorhaben. Was heißt Impulsfolge? Wir werden ein Thema kurz und knackig einmal beleuchten. Und das Thema, um das es heute geht, ist der Weg zur heterogenen Cloud-Plattform. Dazu ist im letzten Jahr in unserem Technology Briefing auch ein Artikel erschienen. Und der Autor dieses Artikels ist auch heute unser Gast, nämlich der Philipp Beierlein. Lieber Philipp, möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, genau. Hallo, Jill. Ich bin seit mittlerweile 7 Jahren bei der Firma InnoQ als Consultant tätig. Und mache seit Anfang an schwerpunktmäßig AWS und Infrastruktur, beschäftige mich sehr stark eben mit dem Weg in die Cloud in der Vergangenheit und jetzt seit eigentlich so 2 Jahren auch mit eben Multicloud-Ansätzen und eben auch dann die Fortführung davon aus der eigenen Ideenschmiede, die heterogenen Cloud. Genau.
Ja, sehr gut. Ja, das passt natürlich im Moment sehr gut. Ich würde sagen, letztes Jahr war ja sehr stark geprägt vom Thema digitale Souveränität. Ich glaube, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt. Für mich persönlich zählt es irgendwo zu den Top 5, wenn nicht sogar zu den Top 3 Themen in der IT, die uns umgetrieben haben. Und ich kann schon sagen, also das Thema ist definitiv angekommen und dieses Jahr wird sicherlich auch ein Jahr sein, wo es um Entscheidungen geht und auch um das Thema der Umsetzung. Ja, wie kann man das jetzt umsetzen? Deswegen freue ich mich, dass wir das heute mal ein bisschen beleuchten werden. Du hast in deinem Artikel geschrieben, und ich glaube, das ist auch nichts Neues, dass viele Unternehmen mittlerweile eben eine Cloud-Strategie schon haben. Aber warum reicht das heute nicht mehr? Also warum sollten sich zum Beispiel CTOs mit dem Thema Multicloud-Ansätze beschäftigen aus deiner Sicht?
In meiner Erfahrung gibt es schon manche, die eigentlich einen Multicloud-Ansatz fahren, die sagen, manche Themen mache ich auf der einen Cloud, zum Beispiel für interne Sachen, manche mache ich auf einer anderen Cloud für externe Sachen. Und bei dem Thema Multicloud wurde eher das Thema, okay, ich kann jetzt in den einen Anbieter reinskalieren oder in den anderen reinskalieren. Und der Ansatz hinsichtlich digitaler Souveränität, wenn man den eben erweitert und sagt, okay, ich tue jetzt nicht anhand von technischen Merkmalen, sondern von eben Unabhängigkeitsmerkmalen mein System oder meine Umgebung trennen, dann komme ich mehrere verschiedene Anbieter nicht herum. Mhm. Und ich muss die ja alle irgendwie zusammenbringen am Ende. Die ganzen, also jeder Cloud-Anbieter hat seine eigenen Schnittstellen, seine eigenen Infrastruktur als Code, aber sie sind alle ein bisschen ähnlich von ihrem Grundgedanken her, von ihrem Grundsetup. Zum Beispiel Amazon und Azure, die haben eigentlich die gleichen Dienste in unterschiedlicher Qualität, in unterschiedlicher Ausprägung, aber sie haben die gleichen Sachen. Und es gibt eben aber nicht nur die amerikanischen Anbieter, sondern eben auch in Deutschland gibt es auch Anbieter, die nicht das komplette Portfolio von jetzt einem amerikanischen Anbieter abdecken, aber so dass die Dinge, die man braucht, können die, so Containerbetrieb, Netzwerk, Datenbanken, manche können auch mittlerweile LLM-Support, also die können eigentlich schon eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eh schon Multicloud-Ansätze in meiner Infrastruktur drin, also eine Vielfältigkeit, dann kann ich auch sagen, okay, ich setze halt noch dazu einen europäischen Anbieter, integriere den auch in mein Netzwerk, in meine Infrastruktur und dann sage ich zum Beispiel für bestimmte Anwendungen, die mir wichtig sind, die, wenn ich da irgendwie den Zugang verlieren würde, es mein Geschäft schädigen würde, zu sagen, okay, ich könnte ja auch über diese Netzwerkstruktur auch sagen, okay, eine Anwendung deploy ich halt einfach in einem europäischen Standard. Und bei einem europäischen Anbieter. Dann kann ich den über Netzwerktechnologien, das ist ja alles, sag ich mal, State of the Art, ist jetzt muss jetzt nichts Großes Neues machen, VPN oder irgendwelche Direct Connect Geschichten, das bietet jeder an. Und gerade wenn ich jetzt eh schon ein On-Premise-Netz mit einer Cloud verbunden habe, ob ich jetzt da noch einen weiteren dazu stecke, fällt dann fast nicht mehr auf. Aber dann kann ich die nahtlos eben integrieren. Und dann bin ich eben nicht nur bei einer gewöhnlichen Multicloud-Strategie, sondern eben im Bereich der heterogenen Cloud, wo ich dann explizit sagen kann, die eine Anwendung mache ich europäisch, die andere mache ich im amerikanischen, weil mir bestimmte Services, bestimmte Features eben im Deutschen fehlen. Oder ich kann dann das auch weiter treiben und sagen, okay, ich habe halt dann 2, 3 europäische Anbieter, die sich dann im Summe so viel anbieten wie jetzt ein amerikanischer Anbieter.
Okay. Und das ist genau für dich dieser, ich sag mal, entscheidende Unterschied, wenn du von heterogenen Cloud-Plattformen sprichst im Vergleich zu, in Anführungszeichen, einfach nur Multicloud? Oder gibt es da noch weitere Unterschiede?
Genau. Wenn so die, man kennt es von bestimmten Software-as-a-Service-Anbietern oder zum Beispiel, wenn ich von Snowflake oder MongoDB, da kann ich halt, da ist die Multicloud-Strategie, okay, ich kann halt mit Azure das verbinden, ich kann das mit AWS verbinden, ich kann es mit Google Cloud verbinden, aber es ist eher so eine Parallelität von Cloud-Anbietern. Mhm. Und der heterogene Ansatz geht daher, dass ich eine nicht nur eine reine Parallelität habe, sondern auch eine Verbindung zwischen den Parallelen. Eben zu sagen, okay, ich mische jetzt wirklich, ich nehme jetzt zum Beispiel, ich habe ein S-System, das geschlossen an sich ist, das könnte ich eigenständig in einer europäischen Cloud betreiben, weil es ist ein Standard irgendwie Container mit Standard Datenbank, Standard Webservice, muss ich nicht unbedingt in einer amerikanischen Cloud betreiben. Kann ich auch auf einer europäischen Cloud mittlerweile sehr gut betreiben. Und klar, ich muss mich über die Integration dann, über die Netzwerkschicht Gedanken machen ein bisschen fokussieren, weil jeder Netzwerksprung schwächt meine Verfügbarkeit automatisch. Aber da gibt es genug Konzepte, wie man das ja ausfallsicher genug machen kann. Ja. Aber es ist halt schon mal so eine bewusste Vielfältigkeit im System. Das ist der grundlegende Unterschied, dass ich eben nicht einfach nur parallel sage, ich mache jetzt den Cloud-Anbieter und den Cloud-Anbieter, dass wenn die sich irgendwie einer ausfällt oder ich habe Kunden, die wollen gerne was in Azure haben, ich habe Kunden, die wollen gerne was in AWS haben und so, eher aus dem SAS-Bereich, kommt eigentlich eher Multicloud, aber eben jetzt für die eigene Systemlandschaft intern eine heterogene Cloud-Strategie zu haben, ist heute, glaube ich, eher so der erste Schritt Richtung Souveränität.
Ja. Ja, du hast gerade für mich 3 zentrale Dinge gesagt. Das eine ist eine ganz bewusste Entscheidung, also nicht einfach, dass dieses klassische andere machen das so, also machen wir das genauso oder das macht man heute so, was immer das auch bedeuten kann. Und das bedeutet für mich aber auch, es ist ab diesem Moment eine wirklich strategische Entscheidung, die ich sehr bewusst treffen muss, weil es dann auch sicherlich irgendwelche Trade-offs gibt oder auch mittel- bis langfristige Implikationen für das, was ich da mache. Und das Dritte, was du gerade angesprochen hast, und das würde ich gerne nochmal ein bisschen beleuchten, aber nicht auf dieser vielleicht unbedingt Netzwerkebene, ist das Thema der Integration. Du hast auch in deinem Artikel über das Thema API-only versus Data-only-Integration gesprochen. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz die beiden Ansätze voneinander abheben. Also was macht da den Unterschied? Was kann man darunter verstehen erstmal, wenn wir über das Thema Integration an der Stelle sprechen?
Die zwei Ansätze fokussieren sich ein bisschen auf das, was das Wichtigste in meiner Anwendung ist. Durch Containerisierung und so weiter ist es weniger der Ablaufcode, ist das Entscheidende, den kann ich beliebig oft deployen, wo ich will. Hauptsache irgendwo, kann ich eigentlich auf jeder VM, kann ich den, Hauptsache, das ist sehr einfach gelöst. Was viel schwieriger ist und viel wichtiger am Ende sind die Daten. Weil das ist natürlich der eigentliche Schatz im System. Und wenn ich den Zugang zu meinen Daten verliere, dann bringt mir der beste Container, die beste Software nichts. Wenn die Daten weg sind, sind sie weg. Und deswegen gibt es eben den Ansatz zu sagen, okay, ich kann jetzt aufgrund von Feature-Abhängigkeit oder Login-Abhängigkeit, die immer mal eingegangen ist, gab es Entscheidungen in der Vergangenheit dafür. Aber zum Beispiel, ich kann ohne Probleme meine Daten replizieren, in ein europäisches System oder ich kann vielleicht sogar eine europäische gehostete Datenbank benutzen. Hängt ein bisschen von Abhängigkeit und interner Architektur ab, ob das funktioniert. Aber dann hätte man erstmal, ohne jetzt das ganze System zu reorganisieren, erstmal schon mal ein Stück im sicheren Hafen.
Mhm.
Ein Stück weniger Risiko. Und eben, das lässt sich vielleicht, weil zum Beispiel so eine Art S3, also so ein Storage, bietet jeder mittlerweile an, auch in Europa ganz viel. Und wenn es nicht einfach nur einmal in der Woche einen Datenbankdump auf diesen europäischen Bucket hinschiebt, dann habe ich ja schon mal einen Grundstein der Heterogenität in meiner ganzen Architektur gelegt, um zu sagen, okay, ich könnte dann einfach, wenn ich es brauche. Und dann, wenn mir das aber nicht reicht und ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt ein gut geschnittenes System mit schönen Horizontalen, die unabhängig sind über APIs oder Events oder in irgendeiner Art und Weise integriert sind, dann könnte ich auch hergehen, okay, ich ziehe einfach meine gesamte Vertikale einfach in eine andere Cloud. Um dann eben, wie es eben in einem verteilten System ist, über APIs, eben dann zu integrieren, interagieren.
Du hast jetzt schon ein bisschen über das Thema der Umsetzung gesprochen, wie ich das machen kann. Jetzt sagen wir mal, ich bin noch einen Schritt davor. Ich muss überhaupt erstmal die Entscheidung treffen, vielleicht auch in meiner Rolle als CTO an der Stelle. Gibt es da Ansätze, wie ich die richtige Entscheidung für mein Unternehmen treffen kann? Hast du da vielleicht ein paar Ansätze oder Ideen zu?
Es hängt sehr stark von der bisherigen Architekturstrategie ab. Wenn ich intern eine, sag ich mal, frühe klassische horizontale Architektur habe, also ich habe mehrere Schichten, irgendwo einen Frontend-Dialog, dann irgendwas Verarbeitendes hinten und dann kommt ganz hinten die Daten. Mhm. Dann tue ich mir schwieriger, zum Beispiel einen API-Ansatz zu fahren, weil ich habe eben meine Fachlichkeit über mehrere Horizontalen verteilt und dann wird es viel schwieriger. Da wäre dann eher ein datenorientierter Ansatz zu sagen, okay, ich sehe jetzt erstmal meine Daten, um einfach nicht noch mehr Komplexität ins System reinzubringen.
Mhm.
Einfach eine Datenbankspiegelung, das kann ich über technische Komponenten lösen, da muss ich nicht viel anpassen in meiner Software an sich. Das wäre für den Fall. Wenn ich aber schon über die Jahre mithilfe von DDD oder so in einen Domainschnitt investiert habe, in eine saubere Vertikalisierung, dann tue ich mir wiederum einfach zu sagen, okay, ich schiebe jetzt eine Vertikale in einen anderen System. Also das ist so die, vielleicht sind auch manche momentan im Umbau, es gibt ja schon seit Jahren eben ein Weggang von der horizontalen in die vertikale Architektur. Und klar, man darf jetzt da nicht noch mehr und noch mehr aufladen in solche Transformationsprojekte, aber einfach so zurück berücksichtigen, okay, wenn ich jetzt in die Vertikale investiere, dann könnte ich auch eben einfacher sozusagen in die Heterogenität gehen, weil ich dann eben meine gekapselten Einheiten habe, die unabhängig sind, die sauber mit anderen Einheiten integriert sind, dann tue ich mir da viel, viel leichter. Also wenn ich eben diese klassische Horizontalisierung habe, wo eben alles breit ist, alles groß ist, ist es viel, viel schwieriger, dann noch ein Level draufzupacken.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine auch, du hast in deinem Artikel vom Thema der künstlichen Systemaufteilung ja gesprochen und auch da vor, ich sag's mal, also ganz klar gewarnt. Worauf sollte ich denn da achten? Ja, oder was können die Folgen davon sein, wenn ich nicht darauf achte?
Wenn ich da nicht darauf achte, ist das Gleiche, was damals mit der Einführung der Microservices passiert ist, dass plötzlich jeder hergegangen ist und hat einfach wild in seiner Domäne rumgehackt, mehr oder weniger, und dann aber ist übertrieben. Und ich sag mal so, eine technische Begebenheit sollte nicht eine Domäne auseinanderreißen. Das sollte niemals der Grund dafür sein, seine Domäne zu teilen oder sein System künstlich zu schwächen. Weil am Ende ist ja eine Teilung immer eine gewisse Schwächung des Systems. Und man hat sich ja vielleicht irgendwann mal über Domainschnitte und so weiter Gedanken gemacht, viel lang und breit, und da jetzt zu sagen, jetzt nur weil ich jetzt noch im heterogen sein will, jetzt künstlich zu sagen, ja, jetzt packen wir um einen Datenbank-Layer nochmal eine Schnittstelle, die das abstrahiert. Also das ist halt dann noch mehr, immer noch mehr Komplexität, die wir da einfach reinladen. Und deswegen immer noch die klassischen Leitlinien, eine hohe Kohäsion in der Anwendung zu schaffen und in seine Anwendungslandschaft zu schaffen und dann eben das gesamtheitlich zu verbessern und zu optimieren.
Ja. Ja, ich glaube, diese Bedenken bezüglich Komplexität, das teilen viele. Wir sind mal unter uns. Ich meine, wie viel Overhead entsteht da aus deiner Sicht wirklich? Ja, und ab wann rentiert sich denn dieser Aufwand an der Stelle dann?
Das ist ein knallharter Kosten-Nutzen-Faktor. Nicht Nutzen, eher eine Risikobewertung. Das hängt natürlich davon ab, wie stark mein Geschäftsmodell von dem jeweiligen Anbieter abhängig ist. Das muss man individuell bewerten. Das gehört, finde ich, mittlerweile in so eine klassische Threats-Analyse. Was passiert tatsächlich, wenn mir der Zugang zu dieser Cloud-Plattform in irgendeiner Weise erschwert wird? Es muss jetzt gar nicht irgendwie, dass man keinen Zugriff haben, aber zum Beispiel einfach die Kosten werden künstlich nach oben getrieben. Und das ist ja dann schon, beschädigt ja mein Geschäft am Ende. Und das muss natürlich den Mehraufwand, den man mit der Heterogenität hat, der ist definitiv da. Also ich muss mehr Netzwerk, mehr Verträge, mehr Struktur bereitstellen und so weiter. Auch die Leute müssen sich mit mehreren Cloud-Anbietern beschäftigen. Also es ist schon ein Investment. Aber da muss natürlich das Risiko gewährt sein. Wenn ich sage, okay, ich habe die Cloud ist nur eine Spiegelung von Daten, die sowieso on-premise vorhanden sind und ist eigentlich gar nicht so abhängig. Klar, momentan ein wichtiger Einfallstor oder für die Website oder sowas wichtig. Aber ich könnte es theoretisch bei einem x-beliebigen anderen in überschaubarer Zeit auch hochfahren. Dann würde es ausgenügen, wenn man sagt, okay, ich leuchte den Fall einfach, dokumentiere das, bin mir den Gefahren bewusst und entscheide mich dafür, der Aufwand rechtfertigt das Risiko momentan nicht. Aber wenn ich natürlich andersrum bin und sage, okay, wenn jetzt der Cloud-Anbieter, wenn ich nicht mehr hinkomme, sind meine Kunden weg, habe ich keinen Umsatz mehr, dann ist es natürlich, dann ist so eine Investition, ich habe einmal irgendwo einen Job, der die Datenbank irgendwo hinsichert und ich sage, okay, jetzt habe ich zumindest schon mal kein grundsätzliches Problem mehr, dass die Daten dann weg sind, dann ist ja schon mal eine Entspannung da. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt steige ich da mehr ein und je tiefer ich mich vielleicht mit einem deutschen oder europäischen Anbieter beschäftige, vielleicht stelle ich auch fest, die Dienste, die der anbietet, reichen mir vollkommen aus. Mhm. Ich brauche gar nicht so diese Hyper-Scaler-Funktionalität. Ich habe kein x-beliebig skalierendes Kundschaft. Ich muss keine absolute Hochverfügbarkeit anbieten und so weiter. Da kommt dann vielleicht, klar, die Cloud-Anbieter, die bieten so einen Full-Service an. Das machen sie bequem und da fühlt man sich dann wohl, wenn man automatisch ganz viel kriegt. Aber vielleicht kriegt man auch einfach ein bisschen zu viel. Und da ist dann auch, und da ist einem die gar nicht bewusst, okay, ich könnte eigentlich auch mit ein bisschen weniger das Gleiche erreichen.
Ja. Ja, ich stelle mir auch manchmal die Frage, befindet man sich da als Unternehmen in der Komfortzone oder in der Angstzone, man könnte vielleicht was verpassen oder weil andere es eben genauso machen. Kann ich bestätigen aus vielen Gesprächen, die ich so führe. Du hast aber eben diese Kombination aus europäischen Cloud-Anbietern als Alternative zur US-Hyperscalern skizziert. Und was ich auch so aus den Gesprächen mit anderen im Markt feststelle, ist immer dieses, ja, ist das wirklich realistisch oder ist das nur Wunschdenken? Also, wie siehst du das? Oder gibt es noch echte Lücken? Ja?
Die größte Lücke ist eigentlich, ich habe bisher keinen gefunden, der wirklich das, was die Großen können, zu komplett anbietet. Es gibt zwar schon so eine Grundlinie, die alle irgendwie hinkriegen, aber es gibt dann die Nuancen schon Unterschiede. Die einen haben zum Beispiel, gerade was Datenbanken angeht, nur normale relationale Datenbanken als Service, und dann gibt es manche, die haben auch noch MongoDB als Betrieb. Also da tut sich so ein bisschen so an den Feinheiten unterscheiden. Oder gerade was jetzt eben mit KI, mit Inferenzbetrieb und so weiter, da unterscheiden sie sich stärker. Aber ich sage jetzt mal so, bei den großen europäischen wie Telekom Cloud, Jonos und Co., da kriegt man eigentlich immer eine Art S3, immer eine Art Datenbank, immer eine Art Container-Orchestrierung, also Kubernetes, oder zum Teil auch schon höherwertig, dass ich kein Cluster mehr brauche. Also das bieten die im Grunde alle irgendwie an. Und dann noch ein bisschen Management drumherum, eine Terraform-Schnittstelle. Und dann kann ich die eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt eh schon Terraform zum Beispiel habe, kann ich die halt einfach parallel mit verwalten.
Okay. Ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, dass heute wird eine kurze, knackige Folge, eine Impulsfolge, so haben wir es genannt. Und ich würde dich jetzt gerne gegen Abschluss dieser Folge um einen Blick nach vorne mal bitten. Also, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Also, wird das Thema Multicloud der neue Standard oder ist das vielleicht nur eine Nischenlösung, also zum Beispiel für regulierte Branchen? Gib mal bitte eine Einschätzung ab.
Ich persönlich glaube, dass die heterogene oder Multicloud-Strategie ein Übergang ist. Weil je mehr Firmen sich sozusagen multi- oder heterogen aufstellen, desto eher kommt irgendwie der Wunsch, ein System zu haben, was einen dabei unterstützt. Um langfristig zum Beispiel, wenn ich jetzt 2-3 Anbieter habe, muss ich ja eben Verträge mit denen managen, muss ich mich um die API-Integration kümmern, die Netzwerkintegration kümmern. Es wird halt, also da kann ich dann eine ganze Mannschaft beschäftigen. Und es müssen halt mehrere parallel beschäftigen. Und dann wäre natürlich der nächste Schritt zu sagen, okay, wieso gibt es nicht einen, der die koordiniert, der mir unterstützt? Weil die Technologien an sich, die sind ja da, sage ich immer so. Autorisierung dezentralisiert, auch Container-Orchestrierung und so weiter. Das sind alles Technologien, die sind schon da. Und die werden auch schon genutzt. Und zwar von den großen amerikanischen Herstellern. Die sind ja an sich so groß geworden, weil die interne sehr starke Standardisierung haben. Und eine Entkopplung von dem sozusagen der eigentliche Betrieb, das macht zum Beispiel irgendeine Telekom oder so weiter, die stellen halt ein bisschen Grundstock bereit und dann gibt es den nächsten, der macht das oben drauf und dann noch weiter oben drauf und die haben das alles über die Jahre standardisiert, so dass ich einfach eben eigentlich intern eine sehr heterogene Masse habe, die ich dann über eine Schnittstelle synchronisiert bekomme und bespielt bekomme. Und da wird meiner Meinung nach die Reise hingehen, weil wenn ich jetzt das Spiel weitertreibe. Ich stelle jetzt fest, okay, ein europäischer Anbieter passt für mich. Und ich ziehe da um von dem amerikanischen zu dem europäischen. Dann bin ich aber trotzdem wieder nur von einem abhängig. Das heißt, die Souveränität an sich hat sich vielleicht auf internationalem Level vielleicht verbessert. Mhm. Aber für mein Geschäftsmodell an sich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt halt von dem anderen abhängig.
Ja. Und ich habe die eine Abhängigkeit gegen die andere getauscht,
Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir als Europäer irgendwie dagegen halten? Oder als Gesellschaft dagegen halten? Schon fast ist schon die Frage, was wir als Gesellschaft. Und da gibt es so ein gut altes Konzept, das kennt vielleicht jeder aus seinem eigenen Ort, die Genossenschaft zum Beispiel. Mhm. Also eher demokratisch organisierte Systeme, wo jetzt nicht sich einer sozusagen über Kapital macht, eben mehr Rechte sichert als die anderen, sondern man schließt sich zusammen, man hat einen gemeinsamen Bedarf und versucht den lösungsorientiert umzusetzen am Ende und gemeinschaftlich umzusetzen, ohne dass ich eben jetzt eine Monopolisierung herausstellt. Und deswegen ist langfristig, also ich glaube keiner, dass von diesen ganzen Plattformgedanken, was eine Cloud bietet, wollen wir nicht weg. Also niemand will wieder daheim irgendwie sich Serverfarmen irgendwie hochziehen. Das ist einfach nicht mehr Stand. Aber man will die Plattformökonomie muss geändert werden, meiner Meinung nach. Von hinten, weg von Einzelzentralisierung hin zu einer föderalen Form, wo verschiedene Teilnehmer gleichwertig mitspielen können. Und das ist eben die Stärke von Europa. Wir haben, weil wir eben so viele zwar kleinere haben, aber dafür sehr spezialisierte Firmen, die sich gut in ihren Themen auskennen. Wir haben viele gute VM-Betreiber, wir haben viele, die sich mittlerweile gut mit Containerorchestrierung auskennen, mit Datenbankbetrieb. Und die müssen wir nur zusammenbringen am Ende. Und da brauchen wir vielleicht gar nicht den, die Telekom zum nächsten Hyperscaler machen oder Jonas zum nächsten Hyperscaler machen, sondern wir sind schon der Hyperscaler in Europa. Wir sind es schon. Wir müssen nur eben uns zusammentun. Und eben eine gemeinsame, gleichwertige Lösung bauen oder definieren am Ende nur. Weil die Technologien sind da. Müssen sie nur kombinieren und umsetzen.
Ja, die Gedanken, die mich da manchmal umtreiben, ist, es klingt manchmal so fest, es ist so, wenn man schon länger dabei ist, so alter Wein in neuen Schläuchen. Aber es mangelt manchmal so einem Umsetzungswillen. Ja, und jetzt oft wird dann immer auf politische Ebene verwiesen, aber ich sehe das auch manchmal bei Unternehmen. Es muss dieser Wille da sein. Und das Beispiel mit der Genossenschaft finde ich auch deswegen so schön, weil es eigentlich dem Grundgedanken des Internets, auf dem das ja alles fußt, gerecht wird, und zwar Dezentralität oder beziehungsweise auch eine hohe Auswahl und nicht diese reinen Monokulturen, wo man vielleicht über 5, 6 große, Lösungen oder Anbieter spricht. Deswegen finde ich den Gedanken schön. Ich würde auch dann an dieser Stelle hiermit die Folge heute abschließen und diesen Gedanken mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern lassen und mal die Einladung aussprechen. Wer Lust hat, da mal mit uns in den Dialog zu treten oder diesen Gedanken auch weiter zu spinnen, sich einfach mal bei uns zu melden. In den Shownotes werden wir dazu auch zu den Themen Links und Quellen verlinken. Und wir freuen uns natürlich aber auch über Feedback zur Folge. Ja, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich glaube, es ist das dritte Mal, dass ich es erwähne. Es soll eine Impulsfolge sein. Wir sollen an der Stelle zum Nachdenken anregen. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Impuls setzen können. Und wenn das so gewesen sein sollte, freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn jemand oder wenn ihr da draußen unseren Podcast abonniert. Philipp, vielen lieben Dank für deine Einsicht, für dein Wissen, das du hier heute mit uns geteilt hast. Und ich freue mich darauf, wenn wir den Dialog vielleicht auch noch in anderen Formen fortführen können. Und verabschiede mich an der Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.
Vielen Dank, Jill, und wünsche den Zuschauern gute Zeit.
Ja, danke sehr.